Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast des Instituts für digitales Lernen. Hier diskutieren wir über Bildung. Und zwar mit Leuten, die etwas zu sagen haben, die die digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten oder einfach mal nur dagegen sind. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Darum suchen wir Inspirationen und Menschen an Stellen, an denen sonst kaum jemand sucht. Zuhören, nachdenken, diskutieren. Und los geht's.
Passt. Willkommen auf der EduCouch, heute mit zwei Gästen, die, wie ich soll ich sagen, für unser Format immer noch eher ungewöhnlich sind. Ich bin da fest davon überzeugt, dass man von euch doch einiges lernen kann, und zwar auch spannende Dinge über Bildung. Ihr seid unter anderem dafür bekannt, alle Elemente eines inzwischen komplexen Musikgeschäfts selber beziehungsweise mit einer Handvoll Freunden und Bekannten zu machen, von Musik und Texten über Label, über Organisation, Marketing, Merch, Video, einfach alles. Unsere heutigen Multitalente nennen sich George Urquell und Lev Dutti von Dicht und Ergreifend, der erfolgreichsten bayerischen Rap-Formation seit Erfindung des Sprechgesangs. Sage ich jetzt einfach mal so. Warmwertfrage.
Stimmt, Mann.
Warmwertfrage. Wie darf man sich euch als Schüler vorstellen? Als ihr nur in der Schule wart, wart ihr so eher rebellisch, lethargisch, kreativ, chaotisch oder Streber mit 1er Abi?
Also ich habe zum Beispiel nie einen Verweis gekriegt, war aber jetzt nicht brav. Ich habe immer schon Blödsinn gemacht, aber nie so einen, ich sag mal, menschenverachtenden Blödsinn, glaube ich. Und von der ersten bis zur fünften, glaube ich, war ich ein 1er Schüler und dann war ich ein mittelmäßiger Schüler, rein von den Noten her. Und ich habe zum Beispiel mal, einmal habe ich eine Klassenkameradin, die war wirklich schlecht in Deutsch und eigentlich in jedem Fach. Und ich habe ihr einfach Mathe-Schulaufgaben, nachdem ich fertig war, habe ich ihr einfach fertig geschrieben, so, weil sie jetzt einfach nicht Kindern hat gewarnt. Dann habe ich sie geschrieben und habe gedacht, das fällt nicht auf, aber das fällt natürlich auf, weil wenn auf zwei Blättel die gleiche Schrift ist, dann ist eindeutig, wer das dann war. So. Und ja, ich habe quasi, ja, das kann ich sagen, ich war nicht bäs, aber ich war jetzt auch nicht brav.
Ja, ich war ein Enfant terrible, wie man so schön sagt auf Englisch. Mittelmäßig, durch und durch. Also meine Zeugnisse ist immer gestanden, so bemüht. Er stets bemüht, er kann viel mehr, wenn er mengt hat. Und ja, also alles Mittelmaß, also von der Grundschule bis zum Bachelor quasi. Und das Komische bei mir war, dass ich so ich habe quasi das Hintertürchen gesucht, weil ich so in so einer ganzen normalen Handwerkerfamilie sozusagen groß geworden bin, wo jetzt Bildung nicht den obersten Stellenwert gehabt hat. Und habe dann gemerkt, dass ich irgendwie auch keinen Bock auf Arbeiten habe und habe dann mein Abitur nachgeholt und habe dann irgendwann festgestellt, dass das Kamera-Film-Ding irgendwie so mein Weg sein wird und habe dann alles Druck gesetzt, dass ich eben Kamera studieren konnte. Und das hat ein bisschen gedauert, aber das ist dann geworden. Genau. Und mein Betragen Lehrern gegenüber war. Mein Betragen Lehrern gegenüber war, je nachdem, wie der Lehrer war. Also, ich habe wirklich auch so Buddies gehabt, also so Leute, die einfach Mengen habe. Und wie man so als Kind halt ist, in so einem Rudel, wenn man gemerkt hat, dass einer labil ist, dann ist da halt eindroschen worden. Knallhart. Also mit dann ganz viel Sachen richtig leid, so als erwachsener Mensch, was man da so als Kind alles gemacht hat. Ja, es sind echt Sachen dabei, die man echt leid dann mittlerweile, wo man denkt so, krass, dass man das so gemacht hat, aber irgendwie ist es ja dann auch es ist eine gesellschaftliche Frage, warum man zu sowas wird. Ne? Also wie konnte es sein, dass ein Kind oder ein Jugendlicher einfach da so krass rebelliert? Ja, man konnte da alles kontrollieren. Also das geht in den schulpolitischen Bereich, aber es geht auch natürlich in den familiären Bereich, also wo man herkommt. So.
Da gleich die Anschlussfrage, weil was ich jetzt so raushöre, war das natürlich einiges, ein systemisches Problem. Also in einem System Schule, in dem es einfach verboten ist, dass man jemand so in Mathe hilft oder wo man sagt, hey, wenn du schwach bist, dann mache ich dich kaputt. Was war in der System Schule, wo ihr gesagt hättet, jetzt im Nachhinein, was hättet ihr braucht, damit euch Schule echt was geholfen hätte? Oder wo ihr gesagt hättet, da hätte man sich entwickeln können oder das war ein Ort gewesen, der gut für uns gewesen war?
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die Schule schlecht für mich war, ganz ehrlich. Für mich persönlich, ich bin damit klargekommen. Aber wenn ich mir halt einige andere angeschaut habe, so, die halt wirklich Probleme damit gehabt haben, also sowohl mit dem Leistungsdruck und so weiter, dann war für die halt zum Beispiel also ein klassischer Ansatz, so ein notenloser Ansatz, wo es ja einige Ansätze gibt, in vielen Fällen zum Beispiel schon mal auf jeden Fall hilfreich gewesen. Und es ist ja nicht so, dass es verschiedene Ansätze gibt, aber halt dieses Grundschulkonzept, wie es immer noch ist, das ist halt schon sehr auf Leistungsdruck basierend und eigentlich zwingt es ganz oft die Schüler zu sagen, die sie eigentlich nicht machen müssen. Und wenn das irgendwie aufgelockert werden darf und sie hat jetzt in Mathe, hat es nicht gewusst, was hinschreiben soll, aber sie hat gewusst, wenn sie nichts hinschreibt, kriegt sie einen Sechser, kriegt einen Heimanschiss, kriegt vom Lehrer Anschiss, fällt durch. Im normalen Leben sollte man ja auch jemandem helfen, wenn er nicht weiter weiß. Und sie hätte mir dann halt vielleicht bei irgendwas anderem geholfen, wenn ich mein Pausenbrot runtergefallen ist, dann hätte sie mir ein Pausenbrot gegeben oder so.
Ja, ich glaube, das Kernding, die Kernfrage ist so dieser Spruch Survival of the Fittest. Um jetzt im Französischen zu bleiben. Vorher. Da geht es ja schon los. So, wer ist besser, wer ist schneller? Und dann auch diese, das ist immer so interessant, wenn man Olympische Spiele schaut oder so diese Verflechtung in den Sport nahe. Also mir ist letzte Woche aufgefallen, Stabhochsprung ist, also ganz ehrlich, also was ist das für Disziplin? Also das heißt, das ist ein kriegerischer Akt letzten Endes. Also das ist jetzt eine reine Interpretation meinerseits, aber...
Bei Stabhochsprung nur so, ich meine... Das Kriegsvokabular im Fußball ist ja, sag ich mal, relativ ausgeprägt zum Beispiel.
Ja, also...
Über den feindlichen Wall sich drüber schwingt und dann quasi...
Ja, sicher. Also das sind halt so Sachen, die jetzt in dem sportlichen Bereich, man hat ja auch Sport und irgendwie so... Das ist vielleicht gar nicht so eine blöde Metapher für das ganze System, dass man halt geschichtlich irgendwo herkommen, wo das Volk dazu benutzt wird, um was zu beschützen, um die vorgeformten Interessen von, wie soll man das sagen? Es ist
stabil zum Halten?
Genau, also einfach, das Ding ist, wir sind jetzt zu dritt, und ab drei fängt es an, Gesellschaft zu werden. So. Alor, also es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, wenn du schnell vor Ruhe kommen möchtest, so, dann gehst du alor. Aber wenn du weit kommen willst, dann bist du am besten zu zweit. Und wenn eine dritte Person dazukommt, dann hast du im Endeffekt eine Gesellschaft und es gibt automatisch irgendwie eine Hierarchie. So. Und ja, jetzt haben wir von dem Schulthema auf ein Gesellschaftsthema gekommen.
Das Schulthema ist immer ein Gesellschaftsthema.
Ja. Und die Frage war ja, was ich mir wünschen darf, was man da besser machen kann. Und ich glaube, das ist Tatsache eben, wie der Fabi schon gesagt hat, diesen Leistungsdruck rauszunehmen und überhaupt zu bewerten, was gut und was schlecht ist. So. Dass, sage ich, mit Zahlen über Farben dominieren oder sowas. so was soll ja Zahl aussagen? Und dann sind wir ja schon in dem wissenschaftlich-mathematischen Bereich, da wo das Individuum dann zu einer Nummer wird. Und das ist eben gefährlich. So, man hat es zwar auf dem Pass und so, und das ist wichtig, so natürlich, dass man irgendwie was zuordnen kann, aber sobald ich einen anderen Pass habe und der Typ nicht checkt, dass nicht ich das bin, dann fällt da auch schon wieder die Kontrolle. Also es gibt einfach mega viel Grauzonen und das ist, glaube ich, so, wir sind mal Grauzonen-Menschen und wir sind mal keine Nullen und Einser und wir sind nicht in der Ecken, sondern es ist immer was Ganzheitliches. Und das, ich weiß auch nicht, wie man das besser machen darf, aber wenn man, sagen wir, das als Ansatz nimmt, kann man vielleicht im Schulsystem da Druck und Stress rausnehmen und das ein bisschen runder gestalten.
Alles insgesamt die Antwort schon super Überleitung in die nächste Frage. Ich halte ja dicht und ergreifend für ein ziemlich mächtiges politisches Bildungsprojekt. Das kann man so sagen, aber das muss man wahrscheinlich nicht so sagen. Inwiefern sind eure lockeren, leichten Texte, die es ja auch gibt, ein trojanisches Pferd als Zugang zu euren politischen Texten? Stichwort Ghetto Minix und andere Songs. Ist das intendiert oder sagt ihr, meines ist einfach nebeneinander und es hat beides eine Berechtigung und es hat nicht irgendeine Taktik dahinter, dass wir da so eigentlich zu die Leute kommen wollen, um dann echt eine Message loszuwerden?
Also ich glaube, es ist beides. Also auf der einen Seite ist es so, dass für uns ganz schwierig ist, einen Text zum Schreiben, der nicht doch, selbst wenn er deklariert ist, als wir machen jetzt einen Party-Track, so ungefähr, oder einen sinnlosen Party-Track, wo es einfach nur darum geht, aufzurappen, dann ist es ganz schwierig für uns, dass wir nicht dennoch die eine oder andere Line drin haben, die halt irgendwie auf die Gesellschaft irgendwie draufhaut. Und manchmal wünschen wir uns das eigentlich auch, dass wir das weniger machen hatten. Einfach mal nicht zu machen. Aber es geht irgendwie automatisch. Und an vielen Stellen ist es wirklich so, wie du sagst, dass wir das halt absichtlich machen und verpacken, irgendwie zugänglich verpacken, aber halt trojanisches Pferdmäßig, also auf welche Form auch immer, dass man dann da irgendwie leicht zuschlagen kann, so ungefähr.
Also ich glaube, dass wir betreiben keine Marktforschung, so auf jeden Fall, und sagen, das und das müssen wir machen, damit wir, so, wir gehen nie so ohne, sondern das ist immer von innen heraus, was man halt einfach machen will, so, und dass das halt dann draußen so aufgenommen wird, also bei den Rezipienten sozusagen, die dann sagen, wow, leck, mit dem kann ich was anfangen oder nicht. Das ist dann dem Umstand geschuldet, aber wir gehen jetzt nicht her und sagen, wir schreiben so und so, damit das und das passiert, sondern wir möchten, sage ich mal jetzt so, wir machen mal Musik, die wir uns selber anhören daten oder das, die unserem eigenen Anspruch sozusagen gerecht werden soll. Und da sind wir auch schon wieder bei was Pluralem, weil wir zu zweit sind. Also es ist ja immer, es kann nicht nur individuell sein. Und so ist das Ding, dass wir uns halt hochschaukeln. Also so sagt der eine das und dann ist voll gut, dass der andere die andere Meinung bringt, weil das natürlich immer wie ein Spiegel ist und der Konsens daraus ist eigentlich immer besser wie das, was man so komplett allein vertreten darf.
Wir sind schon unser beider Endgegner eigentlich, darf ich mal sagen. Innerhalb der Texterei haben wir unser beider Endgegner, bevor es überhaupt rausgeht.
Ich merke gerade, dass wir gerade ganz automatisch ins Bordische verfallen sind. Also wir machen gerade die erste Bordische Edo-Couch. Das wow. Ist jetzt einfach so passiert. Ich habe vorher überlegt, ob man, wie wir es machen sollen. Das ist jetzt einfach passiert, wie es passiert ist. Jetzt lassen wir es so, wie es ist. Das ist jetzt einfach so. Und das passt ja ganz gut, weil die nächste Frage eine Sprachfrage ist. Ihr rappt ja meistens komplett auf Bordisch. Inzwischen gibt es ja auch Ausnahmen. Und zwar nicht auf irgendeinem Kunstbayerisch, sondern ihr nutzt oftmals die derbe, altertümlich erscheinende Sprache vom Dorf, die ich jetzt nur kenne, weil ich sozusagen auf dem Dorf aufgewachsen bin, die meine Kinder schon nimmer kennen, weil die gerade am Aussterben ist. Ist es für euch auch ein Mittel, um diese Sprache zu erhalten? Wollt ihr das aktiv machen oder ist das einfach das, was in euch drinsteckt? So, das ist einfach der Flow, in dem ihr rappt. Oder habt ihr so auch so einen Spracherhaltungs- oder Weitertrag-Aspekt?
Vielleicht hat er sich daraus entwickelt ein bisschen, aber jetzt nicht so stark, glaube ich. Also ich habe halt festgestellt, ich habe halt früher viel Hochdeutsch gerappt und so, und ich habe halt schon festgestellt, dass das Bayerische eine andere, dass das schon wirklich so leichter rauskommt als wie Hochdeutsch. In, vor allem in gesprochener Form. In geschriebener Form ist wieder was anderes, finde ich. Also ich tue mich nicht schwer auf Deutsch vernünftige Sätze zum Schreiben, aber im Gesprochenen ist es ganz was anderes bei mir. Und ich kann schon sagen, dass es bayerisch funktionierendes Mittel ist, sprachliches Mittel, das halt Ausdrucksweisen ermöglicht, die bei mir jetzt zum Beispiel auf dem Hochdeutschen in gesprochener Form nicht möglich sind.
Was war die Frage? Nochmal konkret.
Ob das Bordische auch ein aktiver Kulturakt ist, das zu verwenden, oder es passiert einfach so, weil es einfach am besten zu euch passt?
Und das ist wieder wie bei der Frage davor, dass es einem Umstand geschuldet ist. Es ist auch kein Plan zum Song, wir möchten mal jetzt irgendwie im bayerischen Rap-Game frischen Wind oder irgendwie Auframmer oder sowas. Das ist so entstanden. Und ich persönlich habe überhaupt kein Interesse dran, in der Ecken zum Steh so, ja, dumm, irgendwie Spracherhaltung und unsere Kinder verlieren es und so, 0,0. Also, das sind Sachen, Veränderungen kann man ja nicht aufhalten. Die sehe ich sowieso immanent, immer, ständig. Es verändert sich immer alles. Und gestern haben wir kurz das Thema gehabt, dass sich das Wort Digger aus, aus dem nordischen Sprachgebrauch sich auf Deutschland umgemünzt hat und mittlerweile Dicker heißt. So, das ist eine hochinteressante Entwicklung. Genauso wie früher auch unsere Eltern oder, sage ich mal, zwei, drei Generationen drüber, bevor sozusagen die Hip-Hop-Bewegung angefangen hat, hat man auch nicht Alter gesagt. Das Alter hat es nicht gegeben. So, und jetzt sagt man in Bayern einfach Alter. Immer und ständig. Und Sprache an sich ist ein Werkzeug, so wie viele andere Sachen im Leben. Und es ist hochinteressant, inwieweit eine Sprache sozusagen so eine Art Schachtel oder Box vorgibt, weil wir haben es letztens in diesem Internet-Kulturretter-Ding mal thematisiert, wenn du jetzt einen Rap-Text übersetzt, sag jetzt mal vom Bayerischen ins Deutsche oder aus dem amerikanischen Englisch oder wie auch immer, so ist ja wurscht, Loyal Kana ist jetzt, sag jetzt mal, auch hochinteressant momentan, das ist ein Engländer, so. Du kannst die Sachen irgendwie einfach nicht übersetzen. So, das entspringt immer einem Kulturraum. Und so, glaube ich, kann man fälschlicherweise schnell interpretieren, jetzt gerade bei uns, weil das so bayerisch ist, dass man dann irgendwie, also gerade bei uns, Bayern hat ja einen schwierigen Stand generell im deutschsprachigen Raum, dass man dann irgendwie, ja, dass einem auch so, ja, so kulturerhaltende oder nationalistische Züge angedichtet werden. Aber es ist halt einfach nur eine Sprache, die man benutzt, da wo man herkommt. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich münze das jetzt um auf andere Bands oder andere Künstler, die bekannt sind, die gehen natürlich her und sagen, okay, ich kann jetzt nicht auf meinem Art Dialekt irgendwie das machen, sondern die machen das halt irgendwo in so einem verständlichen Hochdeutsch. Also, das gibt es in Deutschland, das gibt es in Österreich. Wenn man sich einen Sido hört, wie der in einem Interview redet, dann ist er halt ein Berliner. Also da wird geickt und ditte und alles, aber das kommt nicht auch in seine Texte nicht vor. Das heißt, es ist natürlich ein Stilmittel. Also man muss sich schon entscheiden, was man jetzt in dem Moment machen will. Gestern haben wir das Thema gehabt, dass es einen Nürnberger Rapper gibt, der, also wenn man es phonetisch, was ist phonetisch oder phonetisch? Phonetisch. Wenn man da jetzt einige den Wort Klang und so, wie Sachen eben auch nicht passen können. Der Rapper auf Hochdeutsch hat aber dann, welches R, Fabian, du kannst das super machen.
Es ist quasi eine Mischung aus R und R und es liegt genau dazwischen. Der kann das R einfach nicht aussprechen. Das ist ja irgendwie, ja, bei den Franken ist es oft so. Also das, ansonsten ist es quasi Hochdeutsch, aber da merkt man es plötzlich so, okay, da kommst du aus dem Frankenland.
Und dann sperrt sie es. Und ja, man konnte Sprache ungemein vielseitig einsetzen. Ich habe einen Riesenspaß an der bayerischen Sprache und ich habe einen Riesenspaß an dem prosaischen, gestochenen, akzentfreien Deutsch, weil das, also wir sind ja schon so eine Literaturkultur, also es gibt ganz große Dichter irgendwie und Prosaisten, so. Also ich lese da einfach gern, ich lese mein Leben lang schon und es ist schon hochinteressant, wo es mal nur, weil man sozusagen das Auto wechselt, also wenn jetzt Sprache Autos sind, ich sitze mir jetzt in das andere Auto, wo es dann da möglich ist und heute auch nicht möglich ist. Genau, also das ist schon, ja, es ist interessant.
Ohrfrage, gehe ich noch in die Richtung, ihr rappt ja nicht nur auf Bayerisch, ihr zitiert ja auch bayerische Musik, Blasmusik. Das ist ja also sofort zur Assoziation zum Bayerischen. Wie viel Tradition steckt in dicht und ergreifend, aber wie viel radikaler Bruch mit Tradition, auch, sage ich mal, auch so ein möglicherweise auch aggressiver Bruch mit Tradition steckt in dicht und ergreifend, der ja auch mit den politischen Aussagen dann ganz gut, sage ich mal, zusammenpassen damit.
Also wir haben ja immer zum Kämpfen, seitdem das uns gibt, dass Blasinstrumente als bayerisch definiert werden. Das ist einfach nicht, stimmt einfach nicht. Also das kommt aus dem deutschsprachigen Raum, Tatsache. Also die ersten Blasinstrumente sind in Österreich entstanden, sind da quasi Überseeganger, sind irgendwie nach Mexiko, nach Kuba. So, das hat einfach, wenn man halt über Roots, The Roots redet, die Band, und wenn die mit einer Tuba aufdrehen, dann redet auch keiner von irgendwas Folkloristischem. Und ich möchte mich da ganz entschieden distanzieren und auframmen mit dem Ding, dass das irgendwie was örtlich bezogen, folkloristisch Anmutendes hat, sondern das ist Musik, das sind Instrumente, die man nimmt. Und wenn die Leute dann eine interpretieren, dass wir jetzt, sage ich mal, mit dem, mit Kammermusik oder sonst wie, was man aus dem Bayerischen kennt, was wieder was ganz was anderes ist, wie jetzt volkstümliche Musik, also ich komme da selber damit nicht in Verbindung bringen, sondern es sind einfach Elemente, die schirmen und die gut sind und das ist komplett wertfrei. Ich finde, das kann man nicht, man hat gar nicht die Berechtigung zum sagen, das ist jetzt zum einen sprachlich gesehen und zum anderen musikalisch. Das ist auch wieder dem Umstand geschuldet und letzten Endes wird man ständig in irgendwelche Kastel und Schubladen eingesteckt, weil die Leute es draußen so wahrnehmen. Und ich finde, da muss man sich davon frei machen. So.
Es gibt halt Songs, da wo das klar ist, wo man halt einfach wirklich bayerische Zittermusik samplen. Das ist eindeutig, ein Musiksample ist aus bayerischer Musik. Aber der nächste Song hat ein Sample aus irgendeinem Krautrock-Song und der nächste Song hat wieder irgendein Sample aus irgendeinem mexikanischen volkstümlichen Lied und also das mischt sich einfach komplett durch und es gibt welche, so wie du meinst. Weltmusik. Ja, so, da gehört auch bayerische Musik dazu. Und ja, also so, es mischt sich alles durch und es kommen natürlich ein paar so Teile durch, wie du sagst, und so, und, aber das beschränkt sich halt einfach nicht auf das, sondern ist ein Element davon, so wie alle anderen Elemente auch.
Ich habe mal gehört, das ist eine Beleidigung.
Was denn?
Weltmusik, der Begriff.
Ich möchte auch nicht so bezeichnet genau werden. Also,
was nur eine Beleidigung ist der Begriff Jazz. Jazz ist auch eine Beleidigung.
Von wem gegenüber?
Also ich hab auf Radio 1 mal ein Interview gehört von so sehr schlauen Menschen, also die sich im Musikbereich sehr gut auskennen. Und da hat es geheißen, wenn man als Jazzer bezeichnet wird.
Kennst du nicht aus, oder?
Kennt man sich eigentlich nicht aus.
Spürst du einfach irgendwas aber?
Ja, also du machst halt einfach irgendwas, aber im Endeffekt ist es eine Beleidigung.
Okay. Wird das bei euch daheim im Dorf also wahrgenommen? Also kennt ihr noch daheim? Oder politisch, musikalisch ist schwierig daheim in der Wirtschaft in Niederbayern?
Naja, es ist nicht schwierig. Also man wird. Es ist, glaube ich, schon anders wie vorher, weil man wird ja mit dem man rausgeht, durch das kennen an die Leute. Vorher haben wir die Leute einfach nicht kennt, so ungefähr. Aber Wir haben jetzt keine politisch Verfolgten in Bayern. Das ist nicht deswegen in Berlin oder so.
Das hat so, das ist also ein zweischneidiges Glied, oder wie heißt das?
Schwert.
Nein, zweischneidiges Schwert.
Einerseits, andererseits.
Zweischneidige Scheide.
Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Zum einen ist es natürlich schön, dass man Anklang findet, aber ich muss echt feststellen, dass das alles so seine Schattenseiten hat, weil bei mir hat sich irgendwann dieser Satz etabliert, dicht und ergreifend ist wie körperliche Behinderung und man ständig darauf reduziert. So, es gibt kein anderes Thema. Also wenn jetzt ich heimgehe, meine Leute haben eine Wirtschaft, so, das ist natürlich auch immer so, man sieht die Leute nicht so oft und das ist natürlich immer der super Einstieg für einen Smalltalk oder sonst wie, um ein Gespräch zu starten, aber es gibt einfach wirklich kein anderes Thema. Also das Mensch-Ding an sich ist weggefallen, also bei mir jetzt im Dorf zum Beispiel, bei meinen Freunden und beim engen Kreis natürlich nicht, weil da hat man natürlich mehr Austausch und mehr Gespräch so insgesamt, aber das ist schon, ist irgendwie interessant, dass man da einfach wirklich auf dieses Ding, was so entstanden ist, ständig irgendwie reduziert wird.
Vorletzte Frage. Wir sind ja ein Podcast für digitale Bildung, darum habe ich mir noch eine Digitalfrage ausgedacht. Inwiefern ist dicht und ergreifend auch ein digitales Projekt? Seid ihr ohne Internet und die damit verbundenen Ausdrucksformen überhaupt denkbar, so wie ihr jetzt da seid? Stichwort auch Don't Believe the Like.
So wie wir jetzt da haben, ist auf jeden Fall nicht möglich. Generell ist denkbar, wäre es denkbar, aber nicht in der Form und auch auf jeden Fall, selbst in der Musikproduktion ist das Internet mittlerweile sehr wichtig geworden, allein was das Sammeln von Sounds betrifft und was die tatsächlichen virtuellen Instrumente betrifft, die man sich anstatt ich sag mal, akustische, echte Instrumente einfach im Internet besorgt, sagen wir mal.
Außer bei Maniac,
ja, das stimmt, der hat im Studio kein Internet. Stimmt, das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. Also ich kann es verstehen, dass man seinen Rechner nicht, wo die ganze Musik drauf ist, quasi nicht mit dem Internet verbinden möchte, aus Angst, dass wir ein Virus oder sonst irgendwas. Aber dann hätte ich trotzdem noch einen zweiten Rechner daneben, wo ich dann die ganzen Samples runterlade und dann tue ich es halt mit der Festplatte rüber. So. Weil also das kann ich mir nicht mehr vorstellen, ohne Internet Musik zu machen. Natürlich, wenn es so war, da ich weiterhin Musik mache, dann darf sich die Art und Weise verändern. Aber ich bin sehr dankbar für das Internet, speziell was die Musik betrifft. Und von den Videos brauchen wir gar nicht zum Reno fahren. Also.
Was war die Frage nochmal? Ich muss die nochmal frisch hören.
Überhaupt ohne Netzkultur sozusagen denkbar seid und ihr seid ja da an vielen Stellen auch extrem kritisch. Also das war das Stichwort Don't Believe the Like, ist im Endeffekt auch irgendwie eine Vision von einem sehr negativen Feld im Internet, so, oder?
Ja, also ich glaube, dass man halt einfach in dem Moment lebt, in dem man lebt. Das ist jetzt momentan April 2020. Und wenn wir jetzt uns 30 Jahre zurückversetzen, zum Beispiel, und wir hätten Lust gehabt, ein Lied zu machen, dann war es auch entstanden, heute in einer anderen Form, mit irgendwelchen Bandmaschinen und ja, kostspieliger wahrscheinlich. Das ist das, was sich wirklich geändert hat, dass sei es in der akustischen, aber auch im Audio, also im visuellen Bereich, dass einfach jetzt mittlerweile jeder sich da ausdrücken kann in diesen Kunstformen. Das ist das, was sich wirklich verändert hat. Aber im Prinzip bleibt schon alles eigentlich gleich. Man bleibt Mensch, man macht was. Und je nach Epoche, je nach Jahrzehnt, je nach kulturellem Aspekt, so wie, wo sich die Gesellschaft gerade hier bewegt, macht man halt das. Und das hätte, sag ich jetzt mal, in unserem Fall genauso seine Verbreitung gefunden, ob jetzt mit oder ohne Internet. Weil ich finde, Kunst an sich, also ich bezeichne mich selber nicht als Künstler oder sowas, da gibt es irgendwie andere Leute, wo der Begriff besser passt. Also ich habe da irgendwie Schwierigkeiten mit dem Begriff. Aber wenn ich Kunst irgendwie generell definieren Wui so, dann kommt es auf eine relativ simple Erkenntnis runter. So, und zwar, sobald es irgendwas mit mir macht, im Sinne von, das stupst mein Kastel an, mein Hirnkastel, dann ist es gut. Ob man das jetzt dann Kunst nennen will oder nicht, aber wenn ich mir jetzt irgendwas anschaue und es nichts mit mir macht, und aber das Etikett Kunst draufklebt, mein Gott, so, dann ist ein Etikett, so, dem kann ich nichts anfangen. Und ja, also das ist, glaube ich, so generell der Kern, warum wir auf diesem Planeten sind, so, dass man sich die Welt anschaut, dass man miteinander kommuniziert und dass man dem anderen weiterhilft in irgendeiner Form. Und das kann man zum einen physisch natürlich, so, wenn man irgendwie so einen Krankenpflegerjob oder sowas macht, aber wenn man sich dann schon ausdrückt in der Welt, sei es visuell, akustisch, dann finde ich, soll das zum Denken irgendwie anregen. Und weil das ist ja der Prozess, der uns alle weiterbringt. Und ich bin um jeden Tag froh, wo ich auf Nacht ins Bett gehe und denke mir so, ja, ich habe wieder was mitgenommen. Ich bin heute einen Tag reicher geworden im Sinne von Erfahrung. Obwohl er vorbei ist, ja. Obwohl der Tag vorbei ist. Aber einfach, ich möchte auch nicht rückwärts gehen und denke mir so, oh, jetzt, keine Ahnung, jetzt bin ich schon Ende 30 und so und bla. Nein, es ist, wir haben ja nicht mehr als wie den Moment von Anfang an und der ist irgendwie ewig. Es fühlt sich ewig an. Und abschließend, keine Ahnung, ob du noch eine Frage hast, aber ich habe einen geilen Satz gehört, was in dem Jahr oder Ende letzten Jahres so. Everything you can imagine is real. Also alles, was man sich vorstellen kann, ist real. Und wir sagen mal, ich bin ein Individuum von irgendwie 7-8 Milliarden Individuen und jeder hat seine Interpretation von diesem Universum, von diesem Multiversum, je nachdem, wie weit man gehen will. Und das ist schön. Ich habe
noch eine Frage quasi für zu Hause zum Rätseln. Wie schaut ein unbeschreiblicher Hummer aus? Die Frage kommt von Peter, von meinem Mitbewohner.
Du wirst das jetzt nicht auflösen?
Nein, erstmal nicht.
Es wäre nämlich, du hast es quasi meine letzte Frage schon beantwortet, ohne zu wissen, was meine letzte Frage war. Meine letzte Frage ist immer gleich, und zwar, haben wir halt irgendwas nicht besprochen, was wir hätten aber sagen sollen? Oder über was hätten wir reden sollen halt? Gibt es was, was eigentlich noch ganz wichtig ist?
Den Blick nach innen richten.
Zur Abwechslung mal.
Zur Abwechslung
mal. Schaut immer nur raus.
Also, ja, da kann ich jetzt schon noch mal einsetzen, ist ja klar. Da kommt er mir natürlich, also da kommt der Ding, da kommt der Prophet durch. Nein, weil wir schauen ja die ganze Zeit raus. Wir sind ja quasi eine permanente, um in der Sprache der Zeit zu bleiben, Festplatten. So, also nach innen schauen und den inneren Kosmos entdecken. Der ist genauso weit und so unvorstellbar tief wie irgendeine Venus oder was, die man sie nur abstrahieren kann und irgendwie versuchen kann. Aber es ist, geht nach innen genauso weit wie nach außen.
Und so zum generell so zu dem digitalen Thema finde ich, ist halt so, ich kann meinen Vater verstehen, dass er sagt, der kauft sich ein Internetradio, also kauft sich halt ein neues Radiogerät und das ist mittlerweile halt ein Internetradio, das halt internetfähig ist und USB-fähig und alles.
Sagt der Reinhard Alexa oder?
Nein, das zum Glück noch nicht, aber er. Das Garagendorf. Nein, aber er sagt, er schaltet das Ding an. Und dann rauscht es und dann kommt nicht das, was er haben möchte. Und dann lässt er wirklich quasi einen Elektriker oder so heimkommen, dass er das Gerät einstellt, damit, wenn er aufgedruckt, wirklich einfach ein Radiosender kommt dann fertig aus. Und wenn er sagt, wenn das nicht funktioniert, dann nimm es nicht mehr her, das Teil. Ich nimm es einfach nicht mehr her. Und das ist, finde ich, die in die eine Richtung eigentlich ein bisschen, also zu, dass man sich quasi von dem Digitalen komplett abschottet, das kann man nicht, weil man lebt in dem Zeitalter. Und die andere Richtung ist halt, wenn man halt einfach nur in der Welt rumhängt, in der digitalen Welt, das ist, finde ich, irgendwie auch nicht richtig. Man muss irgendwie schauen, dass man da sich das Beste und Vernünftigste rauszieht und weder die ganze Zeit verteufelt noch alles in den Himmel lobt.
Ich danke euch vielmals fürs Gespräch.
Merci. Ja, merci. War sehr angenehm, auf jeden Fall.